Dann wollen wir beginnen, Herr. Das ist so wunderbar, dass du uns die Augen öffnest für deine große neue Welt. Und da, wo wir überhaupt nicht weitersehen, weil uns der Tod so erschüttert und trifft, da sprichst du vom Leben und machst uns darin gewiss, dass wir keinen Augenblick im Tode bleiben, sondern hinübergehen in deine neue Ewigkeit. Vielen Dank, dass wir heute schon das festmachen können mit unserer Todesstunde und dass jeder von uns sich das auch klar machen kann, dass du das Leben bist und dass es niemand sonst gibt, der uns aus dem Tode lösen kann. Amen. Sie haben vor 14 Tagen, nein, vor drei Wochen, habe Sie beim Markus Bender ja Hesekiel 37 durchgenommen. Und ich wollte nur von Hesekiel 37 zuerst noch sagen, einfach auch im Blick auf solch ein ganz direkt empfundenes Sterben wieder, was die biblischen Aussagen sind und was die Propheten uns hier zeigen. Bei den Theologen hält sich hartnäckig der Satz, im Alten Testament gibt es noch keine richtige Ewigkeitshoffnung. Das ist ein Quatsch. Sondern es gibt in allen Religionen der Welt unheimlich viel Jenseitshoffnung. Das wissen Sie von Ihren Nachbarn, die überhaupt nichts glauben. Und wenn Sie gemerkt haben, dass Esoterik-Tage am letzten Wochenende waren, dann wissen Sie, dass es alle verrückten Formen von Jenseitshoffnung gibt. Wir Christen unterscheiden uns von diesen Jenseitshoffnungen, dass wir den Tod realistisch ernst nehmen. Denn alle diese Jenseitshoffnungen, die auch damals in den altorientalischen Religionen verbreitet wurden, haben letztlich den Tod nicht ernst genommen. Und das werden Sie bei all den gottlosen Bekannten finden, die, mit denen Sie zusammenkommen, bei allem Heidentum um uns her. Das finden Sie in Afrika, etwa in der Ahnenverehrung, dass man überall eben doch meint, da geht's weiter, da schwimmt einer auf dem Boot und da gibt man ihm die Lebensmittel mit, so war es schon bei den Pharaonen und da braucht einer noch drüben im Jenseits, braucht er seine Gaben. Allein die Offenbarung Gottes hat von Anfang vom Sündenfall her uns in einer erschütternden Deutlichkeit gesagt, was Sterben heißt, dass unser nichtiges Leben gerichtet wird. Und das ist auch im Leben von Gläubigen oft schwer. Wenn wir merken müssen, wie unser irdisch Haus zerbrochen wird. Und man versteht in Paulus, dass er sagt, man wollte lieber überkleidet werden, aber nicht entkleidet. Dieses Auseinanderbrechen ist oft schwer. Und deshalb sagen wir immer wieder, es ist auch schön, wenn der Herr einem Menschen das lange Leiden erspart, wenn er einen zu sich holt, wie Elia im Wetter gen Himmel. Aber wir wollen auch immer wieder ernst nehmen, wie schwer das ist in der Lücke. Und man empfindet das oft erst Wochen später, Jahre später, wenn man auf einmal merkt, was weggebrochen ist, weil es überhaupt keine Brücke hinüber gibt. Es gibt keine Verbindung. Es wäre so leicht, wenn wir an den Gräbern eben doch eine Brücke hätten, wir haben sie nicht. Wenn wir für die Toten beten könnten, wir können es nicht. All das ist in der Bibel so eindeutig klar, dass der Tod die letzte Herausforderung ist. Und auch in diesem Kapitel Hesekiel 37 hat mich das immer ganz tief angesprochen. Wir wollen es heute gar nicht durchnehmen. Wir wollten nur noch mal darauf hinweisen, wie eigentlich in einer fast schockierenden Sprache, sodass man es kaum anschauen kann, er von den toten Gebeinen spricht. Mir ist das immer so eindrücklich, wenn Sie etwa in Frankreich einmal auf den Schlachtfeldern des 70er-Krieges oder des Ersten Weltkrieges gehen und dann die Gebeinhäuser angucken. Haben Sie es mal gemacht? Wenn Sie einfach vor Tausenden von toten Köpfen stehen. Das ist so ein erschütternder Anblick. Sie können es zum Beispiel auch, wenn Sie im Gardasee sind, machen Sie das unbedingt einmal hinübergehen nach Solferino. Da war der Henri Dunant, hat das Rote Kreuz praktisch gegründet durch den Eindruck der dort sterbenden Soldaten. Das war der Krieg noch von der, na, was war das denn? Napoleon? Na, was waren? irgend sowas. Solferino, die Schlacht von Solferino, da können Sie es, beim Gardasee ist es gar nicht weit weg, da hat es auch so Gebeinhäuser, da hat es bloß so ein Draht davor, und das, was uns immer wieder so erschüttert, auch in dem ganzen Äußeren des Bestattens unserer Toten, was das auch etwas Unheimliches ist, wenn der Mensch zu Staub wird, zerfällt, etwa im Sinai-Kloster haben die auch, weil sie keinen Platz zum Bestatten haben, haben sie dann die Gebeine in einer Kammer übereinander geschichtet und führen das den Touristen vor. Ich habe mir damals ein paar Postkarten mitgenommen und habe das mal Peter Hane als Geburtstagsgruß geschickt. Ja, warum nicht? Das sind unsere Jahre, die dahin eilen. Warum soll das ein Evangelist nicht vor Augen haben? Nur, dass wir es wissen. Und so spricht er von den Totengebeinen, und dann kommt das ganz Große. Gott sagt, ich will. Und dieses ist eine Offenbarung Gottes, die dort beim Propheten einsetzt, die beim Propheten eine dreifache Bedeutung hat. Das betrifft unser Todesleben, das betrifft Israel, die Totengebeine des Staates und Volkes Israel, und das betrifft die Gemeinde, die tote Gemeinde, die von Gott erweckt wird. Und deshalb habe ich immer wieder Hoffnung. Wenn Gott will, kann er unsere ganzen toten Kirchen erwecken. Wenn man das also hört, was sich in anderen Orten zuträgt, und wenn andere oft erzählen, dann wird einem das Herz schwer. Was wir auch so auf der Freizeit als wieder gehört haben. Aber wenn Gott sagt, ich will, und dann wird er erwecken, und dann werden tote Gebeine lebendig, und dann kommt neues Leben. Und jetzt sind mir die biblischen Hoffnungen so groß, wenn das Bild, das bei Hesekiel so wunderbar entfaltet wird, hervortritt. Und zwar das Entscheidende ist beim Propheten, dass das keine Spekulationen sind. Das spielt bei uns so oft eine Rolle, was wir uns vorstellen. Sie sehen, die Gläubigen im Alten Bund haben sich gehütet, irgendwo ihre Gedanken schweifen zu lassen. Und ich würde Sie auch immer wieder bitten, tun Sie das nicht, spekulieren Sie nicht. Denn da kommen immer Gedanken raus, sagt, das muss doch so sein und Gott kann doch nicht und so. Was wissen Sie, ob Gott nicht kann? Sie können nur am Wort der Offenbarung Gottes bleiben. Und da waren die Gläubigen im Alten Bund so vorsichtig. Und es hat sich erst dann im Kommen Jesu richtig dargestellt, die Auferstehung, wenn Jesus das so klar sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Das sind die größten Aussagen. Oder beim Schächer, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Wo jede Zwischenvorstellung eines Zwischenraumes oder eines Warteraumes einfach weggenommen wird. Und wenn Sie mich fragen, wie ich das zusammenordne, würde ich sagen, ich kann nicht alle Worte zusammenordnen. Ich kann nur immer wieder einen Lichtschein verstehen und mich dran freuen. Und wenn Jesus sagt, ich werde den Tod nicht schmecken, wenn ich an ihn glaube, dann reicht mir das. Und dann genügt mir das, dass unsere Vorstellungen von Raum und Zeit viel nicht fassen können. Sie können immer auch etwa nicht fassen, wann hört die Ewigkeit auf. Und hört sie einmal auf. Oder wo kommt Gott her und wo endet Gott? Oder es sind viele Vorstellungen, die wir nicht fassen können. Wenn Sie das mal ganz nüchtern sehen, unser Verstand ist hier beschränkt, aber das genügt mir, dass ich in Jesus geborgen sein darf. Ich würde sagen, ich falle in die offenen Hände Jesu und habe das Leben. Ich würde gerne mit Ihnen noch ein paar Ewigkeitsstellen aus dem Propheten ansehen. Hosea 6, 1 bis 3. Da ist dieses schöne Wort, Hosea 6, Vers 2, und das weist ja schon so auf die Auferstehung Jesu hin. Er macht uns lebendig nach zwei Tagen, er wird uns am dritten Tage aufrichten, dass wir vor ihm leben werden. Stehen ja immer wieder diese Bilder der Propheten plötzlich so da, und man kann richtig das noch merken, wie der Prophet, er sieht etwas und er kann es noch gar nicht richtig beschreiben von der großen ewigen Zukunftshoffnung. Jesaja 26. Im Neuen Testament ist dann alles voll davon. Da sind die großen ganzen Kapitel der Auferstehungshoffnung. Aber wir wollen jetzt im Alten Testament einmal die prophetische Erwartung noch einmal sehen. 26, Vers 19. Deine Toten werden leben. Deine Leichname werden auferstehen. Wacht auf und rühm dir Licht unter der Erde, denn ein Tau der Lichter ist dein Tau und die Erde wird die Toten herausgeben. Natürlich ist im Alten Bund schon das Wissen da, dass Gott das Leben bringt. Sie sehen das doch, wo Elia im Wetter heimgerufen wird im feurigen Wagen. Oder mit welch einem Frieden Abraham seine Sarah bestattet. Und sie einfach in Gott bestattet und das Gottes Sache sein lässt. Das ist schon Ewigkeitshoffnung genug. Aber bei den Propheten wird es auf einmal dann ganz konkret ausgesprochen. Daniel 12, Vers 2. Viele, die unter der Erde schlafen liegen, werden aufwachen, die einen zum ewigen Leben, die anderen zu ewiger Schmach und Schande. Dass es die Trennung des Gerichts gibt im Augenblick des Sterbens. Das wundert mich immer wieder, mit welch einer Sicherheit manche sagen, aber es könnte doch irgendwo gar nicht sein, dass Gott verdammt, da er lieb sei. Wie wenn sich das ausschließen würde. Seine Heiligkeit, die ich nicht aufheben kann. Die anderen zu ewiger Schmach und Schande. Das ist nicht Erfindung von Menschen. Und das ist der ernste Ruf der Buße heute. Und die da lehren, werden leuchten wie des Himmels Glanz. Und die viele zur Gerechtigkeit weisen wie die Sterne, immer und ewiglich. Psalm 73. In Psalmen gibt es sehr schöne Zukunftshoffnung, Ewigkeitshoffnung. Dennoch bleibe ich stets bei dir, an dir, 23. Denn du hältst mich bei meiner rechten Hand, du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott alle Zeit meines Herzens Trost und mein Heil. Vor dem Kommen Jesu, vor der erlebten Auferstehung, das Wissen, der Tod wird überwunden. Es ist eine ganz große Unterscheidung zu machen zwischen etwa dem Propheten Elisa, der das Kind der Hauswirtin zum Leben zurückruft, aber es ist ja doch ein verlängertes Leben hier. Und es ist nicht die Durchbrechung der Todesschranke. Und von dem redet schon Asaf in diesem Psalm 23. Psalm 49, Vers 16. Ein Psalm der Söhne Korach vorzusingen. Aber Gott wird mich erlösen aus des Todes Gewalt, denn er nimmt mich auf. Psalm 16, das ist sogar ein richtiger Osterpsalm, der Psalm 16, das schöne Erbteil. Ja, dann da heißt im Vers 10, du wirst mich nicht dem Tode überlassen und nicht zugeben, dass dein Heiliger die Grube sähe. Du tust mir kund den Weg zum Leben. Vor dir ist Freude, Fülle und Wonne zu deiner rechten Ewige. Man wollte jetzt eine ganze Bibelstunde drüber halten. Wir hatten es mal an einem Ostersonntag als Predigtthema, den Psalm 16. Aber dass sie sich einfach anstreichen und notieren, wie da der Jubel durchbricht. Und ich verstehe nicht, wie Leute da sagen können, im Alten Testament gibt es keine Ewigkeit. Das ist so ein Theologensatz, das weiß ich auch nicht. Den spricht jeder nach. Und die lesen dann immer, wie wunderbar das drin ist und wie das alles andere des großen Gottesjubels erst möglich macht. Und noch die letzte Stelle, Hiob 19, es gibt natürlich noch mehr. Hiob 19, 25 bis 27. Das hat ja auf unserer Freizeit der Jörg Günther uns so schön erzählt, wie der Händel in England ein gefeierter Musiker war am Hofe und die vielen Opern geschrieben hat. Und dann kam eine ganz schwere Erkrankung, eine vollständige Lähmung. Frau Günther, da ist Jörg da, komm, erzähl's nochmal. Komm vor. Du kannst es besser als ich. Ich sag's nachher noch falsch. Was war es denn für eine Krankheit?
Ein Schlaganfall. So Händel hat, nachdem er also schon sehr viele Opern geschrieben hat, hat er noch später noch einen Schlaganfall bekommen, war sehr gelähmt. Und der Arzt hat ihm auch keine Hoffnung gemacht, dass es also nochmal besser wird. Und er hat dann also sich, das hat er sich zu Herzen genommen. Bis dahin war er nämlich noch relativ gottlos und hat zwar viele geistliche Werke geschrieben, aber eben aus Tradition und nicht so sehr aus Glauben. Und dann hat er angefangen, sich in sich zu gehen und hat gesagt, wenn er gesund wird, dann will er doch Gott etwas dafür tun. Er will irgendwie noch für Gott was wirken. Und dann hat er eine Kur gemacht, die viel länger ging, als er eigentlich gehen hätte dürfen. Und der Arzt hat ihm gesagt, er soll sich schonen und nicht zu viel machen. Und er hat das völlig mehr gemacht und dreimal so viel, wie ihm gestattet war. Und er ist dann also geheilt wieder zurückgekehrt nach England und hat dann in 7 Wochen seinen Messias komponiert. Dieses Musikwerk, das eigentlich mit zum Größten gehört, was es überhaupt gibt in der Gattung.
Vielen Dank. Und das war mir jetzt wichtig, weil ja Sie alle das wissen. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, diese herrliche Musik. Hiob 19, das ist der Vers 25 bis 27. Der geschlagene Körper des Hiob, der so viel Leid erfahren muss, wo die ganze Familie umkommt, aller Besitz geraubt wird, die Freunde von ihm abrücken und die Freunde verstehen ihn auch nicht mehr. Und dann sagt er, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Als der Letzte wird er über dem Staub sich erheben und ist meine Haut noch so zerschlagen und mein Fleisch dahin geschwunden, so werde ich doch Gott sehen. Ich selbst werde ihn sehen, meine Augen werden ihn schauen und kein Fremder danach sehen sich mein Herz in meiner Brust. Da werden nicht mehr wie in den ägyptischen Pyramiden Töpfe mit Lebensmitteln aufgestellt, dass sie einen hinübergeleiten. Das ist gar nicht mehr wichtig. Es ist bloß noch wichtig, die Herrlichkeit Gottes zu schauen. Und das ist so die größte Gottesoffenbarung. Und da können Sie die ganzen Religionen der Welt, wenn Sie ein bisschen Bescheid wissen, vergleichen. So etwas gibt es überhaupt nie. Dass der Tod so überwunden wird und gar nicht mehr da ist. Und bloß noch Menschen in der ewigen Gemeinschaft mit Gott leben dürfen. Aus lauter Gnade, weil Gott sie annimmt und weil er bei ihnen ist. Und die ganze Gewissheit des Heils. Ich werde Gott schauen. Weil Gott es mir zusagt und weil ich ihm gehöre. Und das ist im alten Bund schon so klar drin und durch Jesus noch einmal so kräftig geworden, dass man dann die ganzen großen Ewigkeitshoffnungen da anfügt. Ich möchte jetzt mit Ihnen das Bild von Hesekiel 36 noch aufnehmen. Das Bild, das Ihnen auch sehr vertraut ist. Das Bild vom neuen Herzen und vom neuen Menschen. Wir lesen von Vers 22 ab, obwohl das immer schade ist, man müsste eigentlich jetzt das ganze Kapitel lesen, da geht es auch um die Wiederherstellung Israels. Diese Verse haben eine ganz große Bedeutung in der Erfüllung dessen, was gegenwärtig auch in Israel geschieht. Und wir warten ja hier auch noch auf die größte Erfüllung, dass es in Israel eine Erneuerung gibt. Und trotzdem ist es immer wieder so beim Prophetenwort, dass das sich auf verschiedenen Ebenen erfüllt. Wenn Sie das nicht immer im Kopf haben, verstehen Sie das Prophetenwort nicht. Das Prophetenwort können Sie nicht bloß so lesen und sagen, da war's. Sondern das Prophetenwort geschieht eben öfter immer wieder in diese Richtung, weil Gott ähnlich handelt. So kommt die Figur des Antichristen mehrfach in der Geschichte, bis sie am Ende der Zeit ganz klar heraustritt. Aber sie ist so immer andeutungsweise da. Und so sehen wir immer wieder viel Bezüge, die auch in die Richtung gehen, der Wiederherstellung Israels, obwohl die entscheidende Wiederherstellung Israels natürlich noch fehlt. Die kommt von einer ganz neuen Herzensart, die Gott zubereiten muss. Und die ist heute in Israel nur ganz andeutungsweise sichtbar. Aber es ist auch immer wieder so, dass die Prophetenworte eben nicht bloß auf Israel zielen, sondern sie zielen auch auf die Gemeinde des Neuen Bundes. Und das sind die doppelten Ebenen, die das prophetische Bild aufreißen will und zeigen will. Und da muss man immer beides sehen. Und wenn man das eine verliert, hat man das andere auch nicht richtig. Deshalb gehört auch die ganz konkrete Zusage der wieder grünenden Berge Israels dazu. Das ist ja richtig schön, wie schöpfungsmäßig lebendig und vielfältig das ist, wenn Gott wieder sein Volk wieder zurückführt. Und jetzt, Vers 22, darum sollst du zum Haus Israel sagen, so spricht Gott der Herr, ich tue es nicht um euretwillen, ihr vom Hause Israel, sondern um meines heiligen Namens willen, den ihr entheiligt habt unter den Heiden, wohin ihr gekommen seid. Vielleicht tue ich mal jetzt gleich hier schon immer dazwischen auslegen. Sie finden in den Prophetenworten wunderbare Zusagen, warum sich Gott unser erbarmt. Da wird immer darauf hingewiesen, weil die Liebe Gottes entbrannt ist, weil er so mitfühlen kann, kann auch eine Frau ihres Kindleins vergessen. Du sollst doch wissen, ich trage dich doch beim Jeremia, beim Jesaja, die ganz wunderbaren Bilder des Erbarmens Gottes. Der Hesekiel hat all diese Worte nicht. Sie finden das nicht, darum ist uns auch der Hesekiel etwas fremd. Beim Jesaja, gerade etwa in den Mittelteilen 40 bis 55, finden wir so ungeheuer viel Trostworte, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft und da will man sich alles rot anstreichen. Oder im Trostbuch des Jeremia 30, 31, so wunderbar stärkende Worte. Und der Hesekiel ist ein Prophet, der die Heiligkeit Gottes so stark unterstreicht. Und wenn man das einmal begriffen hat, sagt man, das will ich in meinem Glauben auch nicht überlesen. Er zeigt mir, wie Gott ein Gott ist, der sich vom Heiligtum wegbewegt, auszieht aus dem Osttor, der sein Volk heimsucht, der Gericht hält, sehr oft manchmal schwer, der die Frager wegschickt, die da kamen, die haben wir ja hier besprochen und all die Bilder. Und dann sehen wir hier warum. Weil Gott heilig ist, wird er auch seine Gemeinde wieder erneuern. Und das will Gott um seines Namens willen. Nicht, weil er uns lieb hat, das ist auch nur ein Gesichtspunkt. Er betont allein die Heiligkeit Gottes. Darum ist Gott verpflichtet, um seines Namens willen noch einmal sich unserer zu erbarmen. Um meines heiligen Namens willen, den ihr entheiligt habt. Gott lässt das nicht zu, dass sein Werkstück so verunreinigt ist. Und Gott will noch einmal das reinigen. Mir hilft das immer wieder sehr, wenn ich im Hesekiel lese, dass wir diese Linie nicht vergessen, die oft bei uns in der Verkündigung leider ganz unterentwickelt ist. Ich kann Gott nur dienen, wenn ich mein Leben im Gehorsam auch wirklich Gott unterstelle und ihm folge. Ich meine immer, in unseren Tagen müsste eine ganz neue Bewegung der Heiligung in der Gemeinde beginnen. Und deshalb, neben der Evangelisation ist es wichtig, dass die Gemeinde das wieder sucht. Es ist heute in all unseren Bibelgemeinden, die wir haben, rundum eine ganz schwere Unsicherheit da. Was sollen wir tun? Und erst wenn die Gemeinde wieder dankbar die Lebensordnungen Gottes begreift und wir uns darin festmachen, sagen, ich will in keinem Stück von den Ordnungen Gottes abweichen, können wir wieder die Segnungen Gottes empfangen. Es war immer so, wenn eine Gemeinde zurückgekehrt ist und Gott geehrt hat, auch mit dem Leben, und sich Gott ganz ausgeliefert hat für den Dienst, dann hat Gott sie wieder gebrauchen können. Hier ist das so schön beschrieben im Vers 22. Vers 23, ich will meinen großen Namen, den ihr, der vor den Heiden entheiligt ist, den ihr unter ihnen entheiligt habt, wieder heilig machen. Wir haben ja den Namen Gottes gelästert und schmutzig gemacht, dass die Leute alle lächeln. Wer ist denn Gott? Weil sie durch die Christen nur ein ganz schlechtes Beispiel bekommen haben von der Ehre und von der Größe Gottes. Und Gott lässt das nicht so bleiben. Er wird seine Ehre wiederherstellen. Und die Heiden sollen erfahren, dass ich der Herr bin, spricht Gott der Herr, wenn ich vor ihren Augen an euch zeige, dass ich heilig bin. Und wie zeigt sich die Heiligkeit Gottes? Eben nicht nur im zerschmetternden Gericht, sondern indem er sich seine neue Gemeinde zubereitet. Und die bereitet er wieder durch Gnade bloß. Immer ist es Geschenk. Es ist nie erarbeitet durch unsere Treue und durch unseren Gehorsam. Ich will euch aus den Heiden herausholen. So wird es bei Israel sein, so wird es bei der Gemeinde sein. Darum stört mich das nie, dass auch immer heute viele Missstände in der Kirche sichtbar sind. Aber das, was mich fasziniert, dass Gott sagt, ich will. Und wenn er sagt, ich will, dann wird er dieses Ziel erfüllen. Auch mit seiner untreuen, ungehorsamen, sündigen Gemeinde. Und ich will das glauben und in diesen Tagen auch erbitten. Herr, tu das doch auch nach deiner Verheißung. Hier unter uns. Dass du uns herausholst aus den Heiden, euch aus allen Ländern sammeln, das betrifft auch Israel, und euch wieder in euer Land bringen, das ist eine konkrete Israel-Verheißung. Und jetzt kommt's, ich will reines Wasser über euch springen, dass ihr rein werdet von all eurer Unreinheit und von all euren Götzen will ich euch reinigen. Es kann nur geschenkweise empfangen werden. Es kann keiner mit seiner noch so strengen Gesetzeserfüllung sein Leben sündlos machen, sondern wir sind die, die die Vergebung empfangen aus Gnaden und können das nur an uns vollziehen, aber die alte Sünde weggewaschen. Jesus hat ja beim Nikodemus in dem Nachtgespräch über dieses Thema gesprochen und sagte, du kannst das Reich Gottes gar nicht sehen, bevor du die Neugeburt erlebt hast. Nikodemus macht da zuerst seine Fragen. Sagt, ich weiß ja, ich habe das auch gelesen in der Elternzeitschrift, wie die Babys geboren werden und wie soll ich nochmal in die Babyhaltung hineinkommen. Ich habe es jetzt ironisiert. Da fühlt sich jeder Mensch so stolz, dass er aufgeklärt ist und weiß, wo die Babys herkommen. So sagt der Nikodemus, ich kann doch nicht nochmal den Mutterleib kriechen. Und Jesus sagt, das ist nicht nötig. Aber du musst aus Wasser und Geist erneuert werden. Und ich bin immer traurig, wenn Christen diese Geschichte von Johannes, im Johannesevangelium Kapitel 3, vom Nikodemus, auf die Taufe deuten. Und da hat das die Ursache, dass die Christen immer sagen, jetzt muss man die allerrichtigste Tauflehre haben und dann kommt nochmal eine neue. Während ich immer meine, Jesus hat es bezogen auf das Reinigungswasser. Ich muss Reinigung des Schmutzes haben und das Empfangen seines Geistes. Die beiden Teile gehören dazu. Wenn Jesus die Taufe gemeint hätte, hätte er es dem Nikodemus klarer erklären müssen. Und deshalb kann ich dem nicht folgen, als ob die Taufe diese große Zentralbedeutung hat, die an dieser Stelle kommt, so was nötig ist. Und das will ich immer wieder sagen, da erneuert sich eine Gemeinde, wo sie ihre Sünde im Licht Gottes bekennt, Vergebung empfängt und den Geist Gottes annimmt, der uns das Wort verständlich macht. Da erkennt man den Heiligen Geist, dass er uns das Wort lehrt, dass er uns den Glauben auf Jesus möglich macht, dass ich Jesus einen Herrn nennen kann, das Wunder, dass ich ihm folgen kann. Da geschieht das Wunder der neuen Gemeinde und das Wunder der Neugeburt. So hat es Jesus beschrieben. Und hier ist es da, das Reinigungswasser. Das hat bei den Juden eine große Rolle gespielt. Auch wenn sie wieder in Israel reisen oder am Tempel diese Mikwen sehen, wo sie sich gebadet haben. Das Reinigungswasser, das Abwaschen des alten Schmutzes. Übrigens, die Taufe des Johannes war ja so eine Reinigungstaufe. Genau das Abwaschen des alten Lebens. Nur die Taufe des Paulus hat einen neuen Sinn und sagt, da werde ich mit dem Geschehen Christi teilhaftig. Das hat auch eine Bedeutung und wir wollen das nicht vergessen. Nur, es ist so schwierig, wenn da die verschiedenen christlichen Vorstellungen dann miteinander im Streit liegen. Ich will reines Wasser über euch springen und das ist das Wunder, dass Jesus alte Schuld auslöscht. Und sie sollen es wieder und wieder hören. Sie können nicht ein Stückchen ihrer Schuld bewältigen. Sie können nur geschenkweise die Vergebung empfangen. Und das, darum ist es immer wieder gut, dass wir vom Blut Jesu reden, das mich rein macht von aller Schuld. Nicht der, der mir die Vergebung zuspricht, sondern Jesus nimmt meine Schuld weg und er reinigt mein Leben. Und darum müssen Sie wissen heute Abend, ob alle Schuld Ihres Lebens vergeben ist. Jetzt, ja, hoffentlich. Sonst legen Sie es nochmal vor Jesus hin und werden frei von allem, was Sie bedrängt. Und dann die Zusage, ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich war da immer erinnert an unseren württembergischen Dichter Wilhelm Hauff mit seinem schönen Märchen vom kalten Herzen. So hieß doch. kalten Herzens. Es ist immer wieder schön zu lesen, wo das so nett beschrieben ist, wie da dieser Geldverleiher da so ein kaltes Herz hat, dass ihm das überhaupt nichts ausmacht, wenn er da andere Leute brüskiert oder seinen Verdienst macht, und wie er da in der Höhle drin die Herzen zeigt und sagt, guck, da sind sie alle, denen habe ich das menschliche Herz rausgenommen und ihnen ein kaltes, steinernes Herz gegeben. Und bei Jesus umgekehrt, er gibt uns das fleischerne Herz, das nach der Art Gottes geschmiedet ist. Es ist ja mal wichtig, dass einer überhaupt sagt, ich muss zuerst anders werden. Viele Leute sagen, so wie ich bin, kann ich Gott dienen. Das kann ich nicht. Ich brauche ein neues Herz. Und das kommt aus seinem Geist. Ja, wenn Sie sagen, Geist Gottes, können Sie auch sagen, das kommt dadurch, dass Jesus zu uns kommt. Genau das Gleiche. Jesus will in uns Wohnung machen. Und wenn er kommt, dann gibt er uns ein neues Empfinden, eine neue Denkungsart, eine ganz neue Menschlichkeit. Ich will meinen Geist in euch geben, will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Es wird uns auf einmal eine Lust, die Gebote Gottes zu erfüllen. Die Gebote sind ja gar keine Hindernisse. Wir müssen jetzt irgendwann mal aufpassen. Im Moment geht das so rasend schnell, wie in unserem Volk und in ganz Europa alle Dämme weggespült werden. Und man hat immer früher noch gemeint, man muss irgendwo noch demonstrieren und Leserbrief schreiben. Ich habe auch gar nichts dagegen, wenn Sie es meinen. Ich glaube, man kann überhaupt nichts mehr halten. Ich habe hohen Respekt vor dem Papst, der jetzt noch mal interveniert hat, wegen der Entscheidung im Europäischen Parlament. Es werden Dämme weggespült. Entscheidung heute in England, die ganzen Fragen der Homosexualität, was da läuft. Es geht unheimlich schnell. Die Kirche wird zum Vorreiter gemacht bei uns in Deutschland. Wir haben verschiedene Landeskirchen, die dabei sind, die gleichgeschlechtlichen Lebensgemeinschaften eheähnlich einzusegnen. Und jetzt muss das sich gar nicht erregen. Das geht noch viel, viel weiter. Und die Folgen, was auf unsere Kinder dadurch zukommt, an Einflüssen und so, das kann man überhaupt nicht ausdenken. Was an Wertverlust da ist, das ist ein Zerbrechen der Familie in letzter Unheimlichkeit. Aber wir wollen gar nicht jetzt prophetisch da dran denken, sondern das, was so schlimm ist, dass die Menschen gar nicht mehr merken, dass das doch Geschenke Gottes waren, Lebensordnungen. Nicht, je mehr wir auch ja um uns her mit Menschen zu tun haben, die gar nicht mehr ihre Art erkennen. Es nimmt ja rapide zu unter uns in der Gemeinde schon, dass da plötzlich Leute sagen, ich bin eine Frau und dabei sind sie ein Mann und allem. Man sieht die Stubbeln im Gesicht. Das ist so furchtbar, wenn Menschen mal seine Schöpfungsart akzeptieren kann. Wer hat ihm den Kopf? Was ist denn fraulich? Können Sie mir sagen, was fraulich ist und was männlich? Ich bin in vielen vielleicht fraulicher als meine Frau und trotzdem bin ich ein Mann. Was heißt denn das? Aber dass alle Ordnungen zerfallen und Gott hat Lebensordnungen gegeben, und das wird unheimlich, wenn ein Mensch überhaupt nicht mehr erkennt, dass er gar nicht alle Ordnungen selber machen da muss, sondern dass er in den Ordnungen Gottes sein kann. Und dann wird es für eine Gemeinde wichtig sein, dass sie wieder die Lebensordnungen Gottes entdeckt. In jeder Beziehung, in jeder Frage des Lebens, ganz konkret, dass Gott sie weiß, dass sie Freude haben, seinen Willen zu erfüllen, dass dass sie sündlos wären. Das behaupte ich ja immer, das gibt's nicht. Es gibt nicht einen Tag, wo sie nicht leiden unter ihrer fortwährenden Sünde. Aber sie haben keine Freude mehr in der Sünde, sondern sie sind bedrückt. Sie sagen mir, es leid, was heute passiert ist. Sie sind am Abend zerknirscht und sagen, ich habe wieder versagt. Das ist das Herrliche, dass ihr Herz ihnen das zeigt und sagt, das war nicht richtig. Und dass sie überhaupt wach werden und dass sie Vergebung empfangen können. Wir werden, solange wir leben, an unserer alten Art tragen. Und trotzdem zeigt sich das neue Herz darin, dass wir an der Sünde nicht mehr glücklich werden und dass wir den Weg gar nicht mehr gehen wollen. Und wenn wir in den Dreck treten, dass der Herr uns immer wieder die Augen öffnet und uns rausführt, da wo im Leben auch die Bitterkeit und der Neid und das Recht haben wollen und die Lieblosigkeit triumphiert, da sehen Sie doch die Wirkung des Geistes. Und das ist für unsere Zeit so wichtig, dass Gott uns auch für unsere Zeit eine Kultur zeigen wird, die man leben kann. Dass man weiß, was richtig ist, was gut ist, was der Herr von uns fordert. Das wird ganz wichtig sein, dass wir uns nicht der Welt gleichstellen, sondern dass wir dann wieder sagen, wir leben ganz bewusst unseren Stil und da lassen wir uns gar nicht, für uns ist das gar nicht so wichtig, wie das ist. Es gibt ja immer wieder großes Rumoren, auch weil ich da so ein paar Sätze gesagt habe, in welchen Fällen ich keine Trauung mehr vollziehen will, wenn Leute schon zusammenleben. Das betrifft ja Leute, die im Gottesdienst sitzen und dann sagen, machen wir mal, leben wir zusammen 3 Jahre und dann machen wir mal eine Trauung und sagen, das Kasperl ist der, da mache ich nicht mit. Sondern wenn Leute noch wissen, wo Lebensordnungen sind, die Gott gesetzt hat, und das betrifft auch unsere jungen Leute, und da wollen wir unter der Gemeinde klare Richtlinien haben. Die Welt können wir nicht ändern. Das habe ich noch nie erwartet. Aber wir wollen in der Gemeinde klare Linien haben, weil sonst Menschen doch nicht glücklich werden und sie sind die Gestraften. Wir wollen das alles wissen, was es bedeutet, Eltern und Kinder, und was es heißt, wenn uns Gott Gaben anvertraut und wie wir mit Gaben umgehen. Das hat uns auf den Michelsberg arg bewegt, als Haushalter über die Gaben Gottes in dem ganz alltäglichen, weltlichen Sinn. In meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Wir sind ein heiliges Volk, nicht weil wir sündlos wären, sondern weil der Herr seine heiligen Ordnungen uns ins Herz hineinschreibt. Und weil wir gar nicht mehr dran vorbeigehen können. Und das ist so schön, wenn man das mal begriffen hat. Da braucht man dauernd die Vergebung, und da werden wir uns immer dran freuen. Und in jeder Versammlung wird das unser Rühmen sein, dass der Herr täglich alle Sünden reichlich vergibt. Die brauchen wir, aber es ist was wach geworden, und wir werden leiden an dem, was nicht stimmt. Und darum gibt es auch keine perfekte Ehe. Aber es gibt Menschen, die merken, was sie falsch machen, und die Linie des Herrn suchen und ihm nachfolgen. Es wird nie was Perfektes geben. Es gibt auch kein perfektes Verhältnis zwischen Eltern und Kindern oder zwischen Freunden. Da kann es auch mal krachen, leider. Aber man muss wissen, wo der Weg geht, wo der Herr uns ruft und was er uns ins Herz hineinschreibt. Dieses vom neuen Bund, was hier beschrieben ist, das wird das Kennzeichen des neuen Bundes sein, dass der Herr die Herzen verändert. Von innen her wird es etwas geben, das ist dann erfüllt, im Neuen Testament ganz groß dargestellt. Als sie sich am Pfingsttag taufen ließen und plötzlich in der neuen Gemeinde von Jerusalem eine Liebe da ist und ein Verstehen. Und auch hier in der Gemeinde von Jerusalem war nicht alles perfekt. Es gab Schwierigkeiten, es gab Streit zwischen den Witwen, es gab Unrecht bei Ananias und Sapphira, es gab Streit unter den Aposteln. Aber der Herr war da, und er hat Menschen im Herzen umprogrammiert. Und es ist schon ein Lichtschein der Ewigkeit hereingefallen. Das ist groß. Aber das mit dem neuen Bund will ich Ihnen noch zeigen. Das ist auch ein prophetisches Bild, das für uns so wichtig ist, dass, wenn wir die paar Stellen, ich glaube, die können wir noch ansehen. Wo kommt das immer wieder? Jeremia 31. Das ist die große Sehnsucht nach der wirklichen Herzensbekehrung. Jeremia 31, Vers 33. Das soll der Bund sein, wo Gott sagt, da kommt es nochmal neu. Nicht das Mose-Gesetz der Beschneidung ist es. Schon im Alten Testament setzt es an. Sondern wenn die Herzen beschnitten werden. Wenn ich den neuen Bund mache, dann will ich mein Gesetz in ihr Herz schreiben und in ihren geben und in ihren Sinn schreiben, und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Und es wird keiner den anderen noch ein Bruder den anderen lehren und sagen, erkenne den Herrn, sondern sie sollen mich alle erkennen, beide klein und groß. Aus der Liebe zum Herrn wird der Gehorsam folgen, und die Ethik hat dort ihre Mitte, die Lebensgestaltung, dass es aus Liebe zum Herrn getan wird und dass die Gebote aus Lust erfüllt werden, aus Freude. Das ist auch eine Weissagung, die ganz eng auf Israel bezogen war, aber die auch für die neutestamentliche Gemeinde gilt. Und es ist ja die große Klage Rahels im Vers 15, nur wenn ich es Ihnen wieder zeigen darf, das Klagegeschrei der Rahel, die Rahel, die den Benjamin geboren hat, vor den Toren von Bethlehem, auf der Wanderung im Straßengraben und dann gestorben ist, wo das Grabmal der Rahel steht. Und das, was, ich glaube, in Yad Vashem ist, das bei der Kindergedenkstätte, wo der 1 Million Kinder gedacht wird, wird an das Weinen Rahels erinnert, die sich nicht trösten lassen will. Wir haben die Erinnerung an das Weinen Rahels beim Kindermord von Bethlehem. Hier ist es noch einmal. Und dann, wo der Herr sagt, deine Mühe wird noch belohnt werden. Ihr werdet sehen am Ende. Und dann kommen sie die Berge herunter. Wo heißt das? Die Rückkehrer. Vers 12. Sie werden kommen und auf der Höhe des Zion jauchzen, wenn die Rückkehrer nach Israel zurückkehren. Und Sie sehen jetzt wieder die verschiedene Schichtung. Ja, dürfen wir es dann für uns nicht anwenden? Natürlich dürfen wir es für uns anwenden. Das erfüllt in der Gemeinde des Neuen Bundes, aber es ist noch nicht ganz erfüllt, sonst wird erst ganz erfüllt sein, wenn es auch in Israel wahr wird. Wir erleben das jetzt schon, wie sie kamen auf der Höhe des Zion, jauchzen und sich freuen, wenn sie hinübersehen. Aber es steht auf dem Tempelplatz immer noch die Moschee, die sie nicht hinaufgehen lässt, an die Stätte, wo Abraham das Opfer von Moria brachte. Es bleibt da, da ist noch nicht erfüllt. Und dann Vers 13, alsdann werden die Jungfrauen fröhlich beim Reigen sein, die junge Mannschaft und die Alten miteinander, was wir miterlebt haben in einem Staatsfeiertag, wo wir gemeint haben, wir werden in den Straßen erdrückt von diesen fröhlichen Menschen, die herumgerannt sind und getanzt haben in der großen Freude in Israel. Das ist alles so, wenn man es sich direkt erfüllt sieht und doch sagt, das Entscheidende ist tatsächlich die Erneuerung der Herzen. Und das steht noch aus. Jesaja 55, Vers 3. Ich will mit euch einen ewigen Bund schließen, euch die beständigen Gnadengaben Davids geben. Große Zusage. 54, 10. Zuerst heißt es, ich habe dich im Augenblick des Zorns ein wenig vor dir verborgen, aber mit ewiger Gnade will ich mich dein erbarmen, und es soll wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen. Der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen. Den hat Gott festgemacht. Es war mir jetzt groß, wie ich dort in Mosambik mit mehrere Tage mit südafrikanischen Reformierten gereist bin. Wir haben ja in Deutschland verschiedene reformatorische Tendenzen. Wir kommen aus dem Luthertum in Württemberg, vielen ist das gar nicht bewusst, auch wenn wir nicht in der Liturgie so lutherisch sind wie die Niedersachsen oder die Bayern. Das ist mehr eine Frage der äußeren Gottesdienstgestalt, aber wir sind in der Lehre streng lutherisch. Aber es gibt sehr starke reformierte Tendenzen. Wenn Sie etwa an den Niederrhein denken oder Wuppertal, das sind die großen Erweckungsprediger der reformierten Prägung gewesen. Und Calvin hat so ganz stark in den Mittelpunkt seines Denkens den Bund gestellt. Und es war mir richtig schön in den geistlichen Gesprächen mit meinen südafrikanischen Missionarsfreunden, wie sie mir wieder neue Freude gemacht haben an dem Bund. Für die spielt das im Glaubensleben, im Gebet eine ganz wichtige Rolle. Herr, du hast doch einen Bund mit uns gemacht. Und wir dürfen uns auf deinen Bund berufen. Und dein Bund steht fest. Und der Bund kann nicht gebrochen werden. Das ist so eine klare Bundeszusage, in der man geborgen sein kann. Da gibt es jetzt noch, ich nenne Ihnen nur noch die Stellen. Hesekiel 16, Vers 60. Hesekiel 34, 25. Nochmal die Zusagen Gottes, dass er seinen neuen Bund erfüllen will. Aber der neue Bund ist nicht ein neues Reich und eine neue politische Ordnung, sondern der Bund ist eine Herzensveränderung, eine Herzensbekehrung. Und ohne die geht's nicht. Und darum haben wir ja so Sorge, wenn in unserer Kirche auch eine äußere Frömmigkeit oder eine äußere Taufhandlung oder eine äußere Mitgliedschaft in den Mittelpunkt gerückt wird. Nein, die innere Erkenntnis des Herrn kann es nur sein. So.